Oh yeah. This is Christmas with your favorite podcast. Here's Bearcast.
Hey, Abenteuer und Reise.
Motors, ein bisschen Off-Road.
Wildnis,
ganz viel Action.
Bisschen Blödsinn.
Die Welt. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit Reisemopeds ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier, Fleisch und Salat. Setz dich zu uns. Bearcast am Start. Bearcast, dein Motorradreise.
Servus, liebe Leute. Moin, moin.
Und hallo
und
allerseits.
Ah, die schönste Stimme des Internets ist wieder am Start. Wie schön ist das denn? Ganz kurz vor Weihnachten, Leute. Ganz kurz vor Weihnachten. Diese Folge, Carini, habe ich dir gar nicht gesagt, diese Folge kommt tatsächlich ein oder zwei Tage vor Weihnachten raus. Je nachdem, ob man in der Bears Bubble ist, dann kriegt man die ein bisschen früher. Mhm. Das heißt, wir reden heute über Weihnachten. Wir reden heute über schöne Geschenke, über die letzten Wochen und natürlich über Motorräder.
Absolut.
Es hilft ja nichts.
Aber bevor wir starten, mein lieber Howie, wie geht's dir?
Dankeschön, mich fragt ja sonst keiner. Das ist lieb, dass du fragst. Mir geht's ein bisschen besser. Ich muss leider noch mal kurz mit dir drüber reden, denn du warst ja, mit dir habe ich ja abgestimmt. Die Bears Weihnachtsfeier musste ausfallen. Wir haben ja immer für die Bubble, also für die Patronen und so, haben wir immer, eigentlich jedes Jahr, seit Jahren eigentlich eine Weihnachtsfeier, eine kleine. Und wir hatten uns so tolle Sachen ausgedacht.
Ja,
richtig krasse Sachen. Wir hatten hier ein krasses Skript und so und dann musste es ausfallen. Ich war leider wirklich unpässlich, ja. Ich war unpässlich. Ich konnte einfach nicht. Mir war kalt, ich hatte Schüttelfrost, Kopfschmerzen. Und da habe ich dich noch gefragt, hast du einen Tipp für mich? Hast du mir zwar noch Tipps gegeben, aber es hat nichts gebracht. Ich musste leider so Nachmittag rum musste ich das Ding absagen. Es tat mir richtig leid, ehrlich gesagt, weil.
Ja, aber manchmal muss man einfach auf seinen Körper hören und wenn der Körper mit Schüttelfrost und allem Möglichen im Bett liegen will, dann ist es so. Und ich glaube, alle Bärsis haben da Verständnis dafür. Und
ja, ich habe auch ganz liebe Nachrichten bekommen, Leute. Ja, Dankeschön.
Super.
Dankeschön dafür.
Das war bestimmt auf jeden Fall sehr gut zur Genesung beigetragen.
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht alle beantwortet habe, as usual, ich habe sie gelesen und vielen, vielen Dank auch auf dem Patreon-Portal und bei Discord und WhatsApp. Dankeschön. Ihr seid super sweet und niemand hat sich aufgeregt darüber. So. Nee. Ich will aber meine Weihnachtsfeier haben.
Das Alternativprogramm stand ja auch relativ bald. Also da geisterten Screenshots von lustigen Motocross-Videospielen und Computerspielen durch die Bubble. Und von daher, ich glaube, das passt alles. Und
da habe ich noch zurückgeschrieben, da hätte ich auch so Bock drauf.
ich bin bei solchen Spielen so schlecht, wenn ich irgendwas... Das Einzige, wo ich ein Zweirad ganz gut fahren kann, ist bei Mario Kart. Da nehme ich immer den kleinen Pop mit dem Motorrad. Ansonsten bin ich wirklich, wirklich schlecht bei sowas.
Ja, das wollte ich dich immer schon mal fragen, ob du eine Zockerin bist. Gar nicht so, ne?
Null.
So auch als Kind nicht, ne? Nee. Oder als Jugendliche.
Also wir hatten zu Hause nie so Spielekonsolen und ich habe das dann erst so in meiner Jugend die ersten Male mitbekommen. Und was mich wirklich immer gecatcht hat, waren halt wirklich so diese Super Mario Spiele. Sowohl am Gameboy als dann auch am N64 spiele ich heute noch gerne, weil das einfach so ein, also inzwischen ist ja auch sehr, sehr retro und hat schon eine Oldtimer-Zulassung.
Ja.
Aber
das ist wie ich.
Ja, und Mario Kart natürlich, also oder Mario Party, sowas habe ich immer gern gespielt, mag ich auch heute noch, aber so ein richtiger Zockerlino war ich nie. Und du?
Also ich total, das mal vorwegzunehmen, ja, ich war komplett addicted so mit dem ganzen Zockerei. Und interessant auf jeden Fall, ich war damals ja auch schon, also mein ganzes Leben ja schon so Motorrad-addicted auch, ne, und ich wollte immer ein geiles Motorradspiel haben und es gab eigentlich nie coole. Ich hatte alle möglichen Konsolen. Ne? Ich hatte damals auf einer Sega-Konsole hier Manx TT zum Beispiel. Mhm. Daher habe ich auch das erste Mal Isle of Man kennengelernt, dieses Phänomen.
Nice.
Ey, aber kein Computerspiel, was ich so jemals gespielt habe, hat es hinbekommen, das Feeling vom Motorradfahren rüberzubringen.
Mhm.
Das können Autospiele besser. Allein schon diese Schräglage und so, ne? Da habe ich dann immer Ego-Perspektive gespielt, dann ging auch der Horizont immer so, aber irgendwie, es kam nie so richtig rüber. Ganz cool, kennst du doch bestimmt hier GTA und so, das sind so riesen Ballerspiele, ne? Also nicht Ballerspiele in dem Sinne, sondern Banger. Das sind Banger, die Spiele.
Ja.
Da kann man ja auch Motorrad fahren, das finde ich ganz cool, das macht irgendwie Spaß.
Ja. Das muss ich mal ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht. Aber ja, ich bin total beeindruckt, weil es gibt ja für so Autorennspiele wirklich komplette Konsolen mit Sitz, mit Lenkrad, mit Pedalerie.
Ja,
das gibt's aber fürs Motorrad nicht in diesem Sinne, dass man so ein kleines, wie in diesen Zockerhallen, so ein kleines Plastikmotorrad zu Hause im Wohnzimmer stehen hat, wo man sich dann hin und her bewegt. Habe ich noch nie gesehen.
Ja, nicht, dass ich wüsste, ne? Aber du hast recht, so in Spielhallen, das kenne ich auch, ne? Also gerade aus dem Ausland in so Arcade Halls,
dass du
da so richtig so lebensgroße Maschinen, also gar nicht mal nur so kleine, so richtig lebensgroße Maschinen, die sich dann auch so bewegen und so, doch, das kenne ich auf jeden Fall. Worauf ich hinaus will, ist diese Cross-Spiele, die es da gibt, ne? Diese Rallye-Spiele auch, die es gibt. Da hat ja Tobi Ebster, hat ja bei uns im Rallye-Talk gesagt, ey, damit habe ich Roadbook fahren gelernt, ne?
Okay.
Mit diesen Games, ne? Ja, Mike auch. Ja,
jetzt,
richtig krass.
Jetzt oute ich mich mal, dass ich die Folgen einfach immer noch nicht gehört habe, aber ich habe heute noch eine lange Autofahrt vor mir, deswegen werde ich da vielleicht mal nachholen. Aber ich wollte nämlich auch gerade sagen, so Roadbook-Training wäre doch vielleicht auch ganz gut für sowas.
Mhm.
Cool.
Eben, deswegen hätte ich auch schon Bock, das zu spielen, ne? Vor allem, wenn dann so Profis dir sagen, damit habe ich das erst richtig gelernt, da denke ich mir, ja, das hat ja alles so seinen Sinn, ne? Das kann ich ja fast als Bildungsurlaub einreichen.
Ja, absolut.
Und sagen.
Absolut. Und du kannst die Kosten des Spiels absetzen als Bildungsspiel.
Ja, mega.
Mega gut.
Ja, jetzt muss ich nur meine eingestaubte Konsole muss ich wieder aktivieren. Das ist halt das Problem. Ich habe halt auch zu wenig Zeit, ne? Zum Zocken. Ich hätte da schon mehr Bock drauf, aber ich weiß gar nicht wann. Bis man mal so anfängt, bis man so, keine Ahnung, in so einem Spiel drin ist, dauert schon, da habe ich schon keine Zeit mehr. Bin ja froh, wenn ich meine Filme und Serien gucken kann.
Und vor allem, du hast ja auch richtiges Spielzeug quasi, also großes Spielzeug.
Richtig.
Ohne Computer dazwischen. Das will ja auch irgendwie bewegt werden.
Ja, das stimmt, ey, das stimmt. Und ich habe mir überlegt, heute ist Tag des Reveals, liebe Karini. Heute ist Tag des Reveals, ja.
Oh mein Gott, das ist voll die Ehre, dass ich dabei sein darf. Oh mein Gott, freue ich mich.
Du warst ja sogar live dabei. Denn ich habe mir ein neues Motorrad gekauft, das wollte ich erzählen heute. Mhm. Bei mich fragt ja keiner.
Weihnachtsgeschenke und so, sind wir gleich.
Ja, und auch noch rot. Ja. Auch noch rot, ey. Ja, ich habe... wie erzähle ich das in aller Kürze? Ja, also ich glaube, du hast dich genauso gefreut wie ich. Das finde ich schön.
Ja, auf jeden Fall. Und sie musste gleich umarmt werden und in der Bärsbubble begrüßt werden und die kleine Maus.
Oh, das war richtig süß, ja.
Okay, erzähl.
Also, Short Story, ja. Ich versuche es kurz zu fassen. Ich habe mitbekommen über Freunde, die in der Branche arbeiten, dass die Möglichkeit besteht, gerade ein bisschen einen Schnappi zu machen. Und eigentlich brauchte ich kein Motorrad. Da bin ich ganz gut ausgestattet. Und eigentlich habe ich auch gar nicht so viel Spielgeld über gehabt. Aber es ging dann so ein bisschen hin und her. Und irgendwann stand da, sag ich mal, ein Angebot, wo ich dann irgendwie gesagt habe so, ey, ach komm. Also Bock hätte ich ja schon. Und das Ding ist... Ich versuche es ja wirklich kurz zu fassen jetzt. Das Ding ist, dass ich ja seit Jahren davon rede, dass ich gerne ein bestimmtes Motorrad hätte, um mir daraus so mein Bike ein bisschen umzubauen, um zum Beispiel Rallye zu fahren. Weil ich das Gefühl habe, meine Bear 9T, ja, wenn ich damit noch ein paar Jahre so umgehe wie im Moment und für alles nutze, dann gibt's die bald nicht mehr. Mhm. Ja, also die leidet ganz schön tatsächlich.
Ja, arme Maus.
Die arme Maus, ja. Und ich hatte so ein bisschen die Idee, dass ich wirklich die Bear 9T dann so für Touren und so benutze und fürs große Ganze und ich irgendwas brauche, um zu spielen. Aber ich wollte nicht wieder eine Motocross-Maschine haben, weil ich dafür gar nicht mehr, ich fahre ja kein Motocross mehr wie früher und bin auch hier nicht mehr so unterwegs und so, sondern so Events zum Beispiel, wo wir uns ja öfter blicken lassen. So, für sowas brauche ich was, ne? Und also eher so Richtung Großenduro. Auf jeden Fall über 600 Kubik wollte ich was haben. Und immer schon war ich ja verliebt in die Husqvarna 701, die fand ich immer schon mega toll, weil ich das Brand auch so toll finde. Wohl wissend, dass das ja schon lange eigentlich, wie ihre beiden Schwestern, das gleiche einfach ein LC4-Bike ist, ne? Die besonders teuer ist. Und ich habe mich ja lange auf die Suche gemacht, auch nach einer gebrauchten. Mir haben auch Leute aus der Bubble was angeboten. Dem will ich auch keinen Vorwurf machen, denn ich kenne die Preise vom Markt. Und das Witzige ist ja, vielleicht habe ich schon mal gesagt, ich habe mal aktiv danach gesucht und habe gemerkt, die kostet immer gleich. Die kostet immer gleich viel Geld gebraucht. Die kann kaputt sein, wie sie will, und gebraucht sein. Die kostet immer gleich. Ja. Und das ist nicht viel weniger, als sie neu kostet. Und neu war es mir auf jeden Fall trotzdem zu teuer. Und dann war ich wieder weg davon. Mir hat also erst vor ein paar Monaten habe ich nochmal ein Angebot bekommen, was super gut war, weil sie auch schon halb umgebaut war, so wie ich sie gern hätte. Mhm. Das Geilste war übrigens, als ich das erste Mal geäußert habe, ne, ja, ich würde mir die gern kaufen und zum Rallybike ein bisschen umbauen, zum Spaß-Rallybike, sag ich mal, ne. Ey, da kriegte ich erstmal vom Grizzy, kriegte ich erstmal sofort eine Nachricht, als er es gehört hat, so. Ich schicke dir jetzt gleich eine Linkliste mit allen Artikeln, weil Grizzy hat in der Schublade für alle möglichen Bikes Rallye-Umbauten, das ist so ein Hobby von ihm, so, sich so abends hinzusetzen und so Artikel rauszusuchen und dann so Listen zu erstellen. Ja, also Leute, Grizzy, mach doch dein Geschäft raus, ne? Wenn sich Leute ein Bike kaufen, dann schickst du den Umbaulisten mit Links. Er hat sogar, das Geilste ist, er hat sogar Rabattcodes mit rein, also für die Irre. Ja, da musst du dich für ein Newsletter anmelden, dann kriegst du aber 10%. Naja, also, kurzum, das ist nichts geworden und dann, ich hatte da schon Haken hintergemacht und dann habe ich dieses Angebot bekommen von der Schwester, sage ich mal, also nicht von Grissys Schwester, soweit ich weiß, hat er keine, sondern von der Schwester von dem Motorrad, von der roten Schwester, und dann habe ich zugegriffen und dann, das war ungefähr so im September. Das kommt mir schon so lange hervor, da war noch so schönes Wetter und so, da habe ich mich noch gesehen auf dem Bike, aber inzwischen ist ja Dezember und ich habe die jetzt seit, wann war Köln? Letzte Woche, ne?
Ja, 5., 6., 7., 8. Dezember, ja.
Genau, seitdem habe ich die jetzt zu Hause, also danach so. Und ja, was macht sie seitdem? Sie steht in der Garage. Ich möchte da ja was Tolles von machen. Ich will auch da ein bisschen YouTube wieder machen. Ich versuche das ja ein bisschen zu reaktivieren alles. Und musste erstmal Aufnahmen machen jetzt vorher, um nachher so vorher nachher Aufnahmen zu haben und so. Und mehr habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht, ne? Aber, und warte mal, jetzt kommt wieder ein witziges Zeitspiel. Wenn der Podcast rauskommt, ja, dann bin ich schon 2 Tage am Schrauben. Also Howie der Zukunft. Ich hoffe, du machst einen guten Job, ey.
Ja.
Richtig toll. Haben sich auch Leute aus der Bubble gemeldet, die einfach vorbeikommen, ein bisschen supporten, ein bisschen mitschrauben, ein bisschen helfen und so.
Ich würde auch vorbeikommen.
Ja, du bist herzlichst eingeladen. Ich gebe dir auch eine Pizza aus, ey. Es sind leider so 5 Stunden Fahrt oder so.
Nee, ja,
oder 6 Stunden.
Ich habe gestern willkommen also 8 Stunden Fahrt.
Ach, Kacki.
Ja, außerdem bin ich ja gar nicht da. Aber das macht nichts. Kurz in der Nutshell. ES700, oder?
Ja, genau. Sorry, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist eine ES700. Gas 700 Enduro und ich bin schockverliebt, muss ich dir ganz ehrlich, wie es ist.
Die ist traumhaft, wirklich.
Ich bin schockverliebt, ja. Ich habe mich auch in Dinge erst jetzt verguckt, nachdem ich
zum
die
Beispiel?
Hier stehen habe.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hättest du mich vor einem Jahr gefragt, wenn du dir so dein neues Dreambike zusammenstellst, oder dein Dream Rallybike zusammenstellst, dann worauf würdest du achten, so was so Optik angeht und so, da hätte ich dir gesagt, ja, goldene Felgen finde ich geil. Mhm. Oder halt schwarz oder so, ne? Und die ist ja so richtig oldschoolig mit Alu. Mit Silber, ja. Und so, ne? Und da hätte ich dir gesagt, so, ach, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen oldschool und so. Jetzt, wenn ich das hier so stehen habe, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe da voll das Herz für entwickelt irgendwie. Ich finde das, weil das ist so 90s irgendwie, ne? So sahen ja früher in meiner Kindheit, sahen ja so die ganzen Bikes aus. Und irgendwie catcht mich das voll. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich finde es so puristisch irgendwie. Ganz toll. Wie so, sie hat so ein bisschen Vibes von so einer 90er Jahre Enduro irgendwie. Das finde ich toll. Wie so XT-Vibes. So.
Man sieht auch so den roten Gitterrohrrahmen ein bisschen durchblitzen, ja, was ich auch wunderschön finde. Und ich finde so Details, also ich muss auch sagen, seit ich mich mehr mit dem Enduro-Thema beschäftige, fixen mich so Sachen an wie die Radgrößen oder einfach mittelgespeichte Räder mit Schläuchen, was halt auch super gut ist zum Motorradfahren, zum Enduro-Fahren. Und ich finde die einfach wunderschön. Und ich saß auf der EICMA drauf, die ist riesig hoch, aber man kommt trotzdem gut am Boden.
Ja.
Und fühlt sich einfach gut an, finde ich.
Ja. Ja, fühlt sich wirklich gut an, weil die ist noch kompakt und ein bisschen leichter als so die großen Bikes, mit denen wir sonst so zu tun haben. Mhm. Und trotzdem aber kein Mini-Pocket-Bike, sag ich mal, ne? Ist keine Cross-Maschine, ist something in between, ist perfekt eigentlich für so Zwecke, um so Mitteldistanzen zu fahren, wenn es auch mal härter wird. Ein Freund von uns beiden hat ja zu mir gesagt, ich hab mit Leuten aus der Bubble, die haben oder was ähnliches haben, habe ich mich relativ viel ausgetauscht. Mhm. Ganz liebe Grüße zum Beispiel an Steph, mit dem, der fährt die ja schon länger, der hat mir ganz viele Tipps gegeben, was so Artikel angeht. Und ich dachte mir, endlich bin ich nicht der, der auf die Fresse fällt und immer alles dreimal kaufen muss, weil es nicht passt und kann vorher Leute fragen. Und der hat zu mir gesagt, Howie, du musst dir das so vorstellen, das ist, wenn es so richtig hakelig und fricklig wird, es ist weniger im Gelände so das Skalpell, um zu operieren, sondern mehr die Streitaxt. Ja, und erfahrene Fahrer haben mir auch gesagt, du darfst und kannst damit, du musst die erstmal verstehen, ja. Und das hat bei mir auch gedacht. Ich bin ja mit der auch gefahren vor ein paar Monaten. Das war beim Event im Juni, da habe ich die ausgeliehen bekommen. Und ich musste das erstmal verstehen, dass man die anders fährt als so eine F900 oder so, ne?
Beschreib doch mal, wie fährt man so einen großen Einzylinder?
Also meines Erachtens musst du die eher so fahren, dass du immer weit vorne auf dem Bike bist, immer viel Druck aufs Vorderrad gibst, ne, immer in Angriffsstellung bist, so, und auch wirklich am Hahn ziehst, ne. Witzigerweise, wir haben jetzt gerade einen neuen Bärs Filmeabend aufgenommen, der kommt demnächst in ein paar Tagen raus, nächste Woche oder so, kurz vor Silvester kommt der raus, und da haben wir über einen Film geredet, da sind die auch mit mehreren LC4 gefahren. Und da hat einer gesagt, wisst ihr was, ich glaube Bosnien war das, der sagte so, wisst ihr, was ich glaube, warum viele Leute meinen, sie hätten Probleme mit den LC4s oder den KTMs oder so, die ziehen nicht genug am Gas, Leute, die braucht mal richtig, die muss mal richtig getreten werden, das Ding, ne, das ist ready to race so, und ich glaube, da ist was dran, ehrlich gesagt, die mag das nicht, das ist so bei den großen KTMs auch meines Erachtens so, die haben wir im Park auch, ne, ich glaube, die mögen dieses Rumgedödel nicht. Die brauchen einen Arschtritt ab und zu. Das glaube ich. Das ist ja auch was, Carini. Das ist auch was, Carini, wo ich, was ich an den großen KTMs lange Zeit nicht mochte. So, weil das ist nicht so mein Stil, Motorrad zu fahren. Aber so in dem Bereich finde ich das cool, weil da gehört sich das ja so mal dran zu ziehen.
Also beim 4-Event habe ich mich auch mit dem ein oder anderen KTM-Fahrer unterhalten, so in der 96er Gegend, und da hieß es auch, die werden erst richtig stabil und gut, wenn die Geschwindigkeit haben. Also so langsames Rumgeeier, das funktioniert bei denen nicht so gut. Die brauchen einfach Speed und dann sind die wirklich ruhig, präzise und lassen sich mega gut fahren. Aber das ist bestätigt genau das, was du jetzt auch gerade sagst. Also ich kann es selber nicht beurteilen. Ich kenne bisher nur so die alten LC4s auf der Straße im Supermoto-Trim. Aber ja, es stimmt da schon auch. Also unter Touareg ist da nicht.
Ja. Ey, aber dann ist das, glaube ich, auch so. Wenn du das von allen Richtungen hörst, ich habe ja immer ein großes Ohr für so Fanboys und Fangirls, ne? Das nehme ich immer besonders ernst. So, gerade wenn die mal so ein bisschen was Kritisches sagen und so, dann denke ich mir so, ja, okay, ihr habt schon die rosa-rote Brille auf. Dann ist so eine Kritik ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Ne?
Ich bin total gespannt, wie es dir damit geht, aber ich freue mich so für dich. Das ist so cool.
So 5 Monate später, ich habe es wieder verkauft.
Nein.
Ich habe ganz viel Geld investiert und jetzt ist es wieder weg. So.
Nein, nur.
Ja.
Aber apropos Geld investieren, jetzt kommt die nächste wichtige Frage. Wie sieht dein Outfit dazu aus? Ich meine, die Maschine ist halt jetzt...
Ah, Kacki, ich wollte... Ja.
Was?
Ich wollte dir was zeigen eigentlich, das habe ich gar nicht hier.
Ah.
Scheiße, ich habe was richtig Tolles dazu. Ach, kann ich das schnell?
Du kannst auch schnell holen. Wir können die Harfe einspielen und dann.
Ich mach's am Ende gleich. Ich hole das gleich. Ja. Ey, du wirst es so drüber abfeiern. Du wirst es so abfeiern. Ich weiß es.
Oh, okay.
Aber das ist super kitschig und super geil einfach. Was wolltest du gerade sagen?
Ich wollte gerade sagen, weil die Maschine ist ja jetzt komplett rot vom Rahmen bis zur Verkleidung. Es ist schon ein starker Auftritt und ich meine mich zu erinnern, du hast bisher nicht wirklich viel Rot in deinem Gear.
Ach so, meinst du, ja.
Ja.
Aber ich muss dazu sagen, die kriegt ein komplett neues Design. Die wird nicht so krass rot bleiben. Möglicherweise ja.
Cool, ich freue mich.
Möglicherweise ist mein Folierer des Vertrauens schon involviert.
Möglicherweise ist die Folie auch schon fertig.
Ja.
Cool.
Ach komm, ich zeig dir ein Bild, das hat noch keiner gesehen.
Okay.
Ich zeig dir ein Bild.
Oh mein Gott.
Kurz noch dazu. Also ich möchte die ja ein bisschen umbauen, so zum, ich sag mal, extra Spaß Rallye-Bike, bevor ich hier Ärger bekomme. Das ist aber kein richtiges Rallye-Bike. Nee, also ich will damit auch nicht ernsthaft die Hellas gewinnen, ne, sondern ich will damit so ein bisschen Rallye, bisschen Roadbook fahren, ein bisschen Rallye fahren und so. Und da kommt, also deswegen, das Bild stimmt jetzt nicht ganz, das ist nur ein Entwurf, ne? Also das Design kommt aber schon sehr nahe. Du musst dir vorstellen, da kommt noch ein richtig geiler Tower drauf auf das Ding. Das finde ich ja das Geilste, so ein Rallye-Tower, mega, ja, so mit Roadbook und so, dem ganzen Gedöns. Und ja. Und dann noch so Kleinigkeiten. Ach, ich muss den, genau, also pass auf, ich schicke dir ein Bild und dann erzähle ich dir von einem neuen Fetisch, den ich an mir festgestellt habe.
Alles klar.
So. Ja, das ist Clickbait, Leute, wie es im Buche steht. Genau. So in diese Richtung.
Fetisch wird unsere,
ja, das ist nicht. Alter. Du musst kurz auf. Gefällt's dir?
Oh yes.
Ja. Okay, oh, aber verrat nichts. Ja. Aber es ist schön, wenn es dir gefällt. So, okay. Diese Richtung so. Also es ist noch, also du musst dir auch vorstellen, dass die Folierung schließt nicht ganz, aber man sieht das Rot noch durchblitzen, ja, überall. Das ist nicht so wie auf dem Entwurf. Jetzt so sauber wird das nicht sein. Weil das ist auch so ein Ding, Leute, wenn ihr euer Bike mal folieren lässt, das ist noch komplizierter als ein Auto zu folieren, weil es natürlich viel, ja, Ecken und Kanten und so, ne, das mögen Folierer nicht so gerne. Aber
es ist krass, da kommt die kantige Kontur richtig raus, das sieht man unter dem Rot gar nicht, dass sie so kantig ist.
Ja,
das,
ja,
ist brutal, ja, das ist ein komplett anderes Motorrad.
Das ist echt brutal, ne? Oh, ja. Auch so, die hat zum Beispiel die 224er und die hat zum Beispiel auch so einen richtig nicen Kotflügel.
Mhm. Oh, den feiere ich auch sehr.
Ja, so. Naja, also wie gesagt, ein bisschen Entwurf und so, aber du siehst schon, ich habe lustige Sprüche auch drauf und so, aber das verraten wir noch nicht. Guck mal, warte mal. Ah, das ist in dem Entwurf noch nicht drauf. Ah, das verrate ich nicht. Das mache ich, wenn es fertig ist. Da können wir dann mal drüber sprechen.
Sehr geil. Also ihr könnt euch alle freuen. Das ist jetzt ein bisschen scheiße, wenn wir hier über ein Dekor reden, das keiner kennt, aber ihr könnt euch drauf freuen, es wird geil.
Sweet, so funktioniert doch Kundenbindung und Hörerschaftsbindung, ja? Das. Wir müssen da ein bisschen Spannung halten. Überlegen, wir würden alles verraten in dieser Folge, das wäre furchtbar. Aber ich möchte mit dir über einen Fetisch reden, den ich an mir selber entdeckt habe. Und zwar
21 Zoll Vorderräder kennen wir ja schon. Was ist denn?
Nur diese Stelle kopiere ich raus als Trailer, ja, für diese Folge. Und zwar habe ich festgestellt, ich habe einen Eloxy-Fetisch. Ne? Ich habe einen richtigen Eloxy-Fetisch. Ich finde eloxierte Teile einfach nur sausexy. Mhm. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Fühlst du das ein bisschen?
Ich fühle das total, ganz ehrlich. ich fühle das mega. Es ist so eine leichte Hassliebe, weil ich auch weiß, wie eloxierte Teile nach ein paar Stunden in der Sonne aussehen. Aber das blenden wir jetzt einfach mal aus, weil so richtig, oh mein Gott, so richtig schön, also schöne Alufrästeile ist ja sowieso das eine. Also neben Wealth Porn sind Fräs-Videos auf YouTube ja auch schon eine kleine Leidenschaft.
Alles, was teuer ist halt, ja, ne? Ja.
Es gibt eigentlich wenig, was wirklich sexier ist als so ein großer Alublock, der dann irgendwie zusammengefräst wird von einer 6-Achs-CNC-Fräse. Also von daher. Und ich finde, frisch gefräste Aluteile sind einfach, das ist schön. Und wenn man da so diese Bearbeitungsspuren noch sieht und großartig und dann da noch irgendeine sexy Farbe drauf ist. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Ich habe festgestellt, aus Gründen, dass ich Rot ganz gut finde. Ich mag auch Blau sehr gern. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber ich habe mir zum Beispiel, ich habe da mit jemandem gesprochen, der bei GasGas, sage ich mal, arbeitet, und habe ihn gefragt, so, sag mal, du bist ja richtig im Game, was sollte man denn machen an dem Bike und was kannst du denn vielleicht für mich tun? Und da wurden mir dann so ein paar Sachen vorgestellt und Erfahrungssachen mitgeteilt, da ich gesagt, okay, finde ich gut, vieles Pragmatisches, Funktionales und so, ne? Ach so, also ich werde darüber auch Podcast machen, ne? Und ich nenne das vielleicht Getting the Rally Bike. Vielleicht ist es auch ein bisschen lame, vielleicht fällt mir noch ein anderer Titel ein. Ich finde eigentlich ganz gut. Das kommt aber wahrscheinlich bei Patreon raus. Aber worauf ich hinaus will ist, dann kam irgendwann so, ja, und guck mal hier, das hätten wir auch noch im Angebot. Da zeigt er mir so ein eloxiertes Kettenblatt, ja, für hinten. Mhm. Also es ist, wer nicht weiß, was es ist im Prinzip so wie so ein großes Ritzelding ist das, ne? So eloxiert. Und da habe ich gedacht, bringt es irgendwas? Ja, es sieht geil aus, ne? Überzeugt? Mach's mit im Warenkorb bitte, ne? Und jetzt habe ich hier ein großes rot eloxiertes Kettenblatt. Das, also was wirklich einfach nur cool aussieht und nichts an der Karre verändert. Ich find's aber, also es ist als schönste Teil, was ich mir dazu gekauft habe. Wenn ich das hier, ich hab's jetzt gerade nicht hier in der Garage, aber wenn ich mir das angucke, da denke ich mir so, Digga, was ist mit dir eigentlich los, dass dich sowas so innerlich zum Kribbeln bringen. Das ist ja verrückt.
Ich fühl's total. Also es wird absolut kacke aussehen nach 100 Kilometern Fahrt, aber ich fühl's total. Warte, ich zeig dir jetzt mal, was hier bei mir auf dem Schreibtisch liegt.
Ja. Ach ja, guck mal. Da ist ein blau eloxiertes Teil. Ich weiß nicht, ist es von Hebeln oder so?
Das ist eine Paddock-Stand-Aufnahme mit einem integrierten Flaschenöffner. Hier.
Ach, das ist ein Spielzeug im Prinzip. Das ist ja toll.
Und genau, es ist also es ist ein Aluminiumfrästeil und ja. Es ist blau eloxiert.
Wunderschön.
Und ich, wunderschön. Also, triggert
mich.
Und vor allem, ich triggert finde mich. Auch, es fühlt sich einfach großartig an. Also egal, ob es jetzt Titan oder richtig schönes gebürstetes Aluminium oder gefrästes Aluminium oder so. Ich finde, diese Werkstoffe fühlen sich einfach richtig gut an. Und da merkt man ja, halt ne? auch so ein bisschen. Ja. Ich finde, es ist so ein Qualitätsempfinden, das man dann so mitbekommt, wo man sich einfach auch total drüber freuen kann.
Ah, das finde ich einen guten Punkt. Das ist so eine Qualität. Ja, irgendwie wertet das so hart auf.
Ich finde auch.
Das hat irgendwie. Ja. Du warst ja, oder man kommt, oder ich sag's mal so, ich versuch's mal neutral wie möglich auszudrücken, wir waren ja beide am BMW-Stand mal in Köln, ne?
Ja.
Mann, ey, man hat dich im Internet und im Fernsehen gesehen, also du hast da gearbeitet.
Ja,
so.
Ich hab da gearbeitet.
Punkt. Das ist kein Geheimnis. Und also wenn BMW ja eins verstanden hat, ne, dann ist es wirklich, insbesondere bei den Vintage-Motorrädern, wie man solche gefrästen Teile gut an einem Bike unterbringt, ne. Also das, ich muss leider sagen, ich bin so ein hartes Opfer, was das angeht. Das macht das Motorrad ja weder schneller noch stabiler in der Kurve noch irgendwas. Also wirklich, es catcht mich so hart irgendwie. Sag mal, was mich interessieren würde, du kennst dich damit ja ein bisschen aus. Warum ist das eigentlich so teuer? Ist das so teuer in der Herstellung? Ja, ne? Da sind so viele Arbeitsschritte drin oder so, ne?
Also der große Unterschied zwischen Frästeilen oder zum Beispiel Kunststoffspritzguss ist, für Kunststoffspritzguss hast du quasi ein Werkzeug und wenn das gefertigt ist, dann kannst du da nicht unendlich, aber sehr, sehr viele Teile rausproduzieren. Das heißt, du hast diese Einmalkosten des Werkzeugs und dann sind die Teilekosten relativ gering. Bei Frästeilen ist es so, du musst im Endeffekt die Maschinenstunden auf der Fräse bezahlen.
Und du hast immer einen Block, ne, aus dem das
genau, du hast
entsteht,
immer
so.
Sehr, sehr viel Ausschuss, weil es ist meistens ein großer Block oder natürlich kleinstmöglich, aber doch großes Material, aus dem dann rausgefräst wird. Je nachdem, wie komplex die Oberflächengeometrie ist, ist da eben sehr viel Materialausschuss dabei. Und du musst halt immer die Maschinenstunden bezahlen. Du hast da keine Stückzahleffekte und bezahlst einmal ein Werkzeug und kannst dann da 100.000 Stück rausproduzieren und die Kosten effektiv fast das Gleiche, sondern du hast halt immer eine Viertelstunde auf der Fräse, sage ich jetzt einfach mal, um eine Zeit zu nennen. Und das dauert, Zeit ist Geld und dementsprechend sind die Frästeile einfach auch teurer.
Ah, okay, verstehe. Das ist ja krass, ne? Das heißt, du hast für jedes Stück, da muss einem klar sein, das läuft nicht einfach wie so vom Band runter und so. Also alles wurde für dich angefertigt, das finde ich cool. Also das schafft ja auch nochmal eine Wertigkeit, das zu wissen. Einfach, ne?
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber bevor ich meine Ausbildung begonnen habe, habe ich ein halbes Jahr in einem Unternehmen gearbeitet, die zum einen Schmiedeteile aber herstellen und diese Schmiedeteile dann aber auch bearbeiten, beziehungsweise aber auch Frästeile herstellen. Also so Kühlkörper, Injektoren und so weiter und so fort. Also wirklich auch für die Automobilindustrie. Und da war wirklich sehr viel Handarbeit dabei. Ich habe da in der Qualitätskontrolle gearbeitet und habe am Anfang irgendwie am Tag 2000 Nockenwellen geprüft, ob dies alles passt und ob die Lager alle stimmen und so. Und dann irgendwann im nächsten Schritt ging es halt ums Injektor- oder Kühlkörperwaschen. Ist jetzt nebensächlich was für Teile, aber was ich sagen will, es waren sehr komplexe, gefräste Aluminiumteile. Und ich habe die quasi manuell in so Körbchen gelegt, dann gingen die zum Waschen, um dieses ganze Kühlschmiermittel aus der Fräse zu entfernen. Und dann habe ich die wieder manuell aus diesen Körbchen in diese vorgeformten Trägerteile gelegt, um die dann weiter zu verpacken. Und da ist wirklich teilweise echt Handarbeit dabei, weil diese Teile auch empfindlich sind. Also man weiß ja, Aluminium ist ein relativ weiches Material. Wenn man das auf den Boden schmeißt, hat man sofort eine Delle drin. Dementsprechend waren das auch, also ich habe mit Handschuhen gearbeitet und man musste die halt sehr, sehr vorsichtig handeln. Und da ist schon eine gewisse Komponente an Manufaktur auch mit dabei, obwohl das jetzt weit weg ist von der klassischen Manufaktur, die man sich so vorstellt. Mhm. Aber es sind Prozessschritte, die einfach auch bezahlt werden müssen. Und das Material ist natürlich auch teurer.
Ey, das finde ich ganz wichtig und interessant, das mal zu wissen, ne? Weil wenn man als Endkunde da nur ist, dann fragt man sich manchmal so, ja, was soll das? Zieht ihr mich gerade um den Tisch oder so? Nee, also da ist wirklich mal eine Disbalance zwischen Energie, Zeit, Geld, die da reingeflossen ist und so. Und das wertet das ja, wenn es nachher der Motorrad ist, auch einfach hart auf, die ganze Nummer, ne?
Was ich da auch noch ergänzen kann, es gibt ja auch diese Teile, die zum Beispiel zweifarbig sind. Also ist bei BMW jetzt auch viel, bei den KTM Powerparts aber genauso, dass du im Endeffekt ein Aluminiumteil hast, das ist befräst, das ist schwarz eloxiert oder Farbe XY, orange oder so. Und dann ist da eben nochmal ein silberner Kontrast mit drin. Das bedeutet, du hast da eben auch Also das Teil wird gefräst, dann wird's eloxiert, ja. Dann wird's wieder eingespannt, dann wird's nochmal überfräst und in der Regel werden diese Flächen dann nochmal klar eloxiert, damit eben da auch ein Korrosionsschutz drauf ist. Also da sind einfach, es ist wie wenn du mehrfach lackierst. Also du bereitest vor, du lackierst, du lässt trocknen, dann klebst du wieder ab, dann lackierst du wieder, dann lässt du wieder trocknen. Also das sind einfach mehrere Schritte, die nacheinander passieren müssen.
Nice.
Und sowas ist natürlich auch aufwendig und intensiv.
Und da müssen auch immer wieder Menschen halt ran, sag ich mal, ne? Und Menschen sind auch teuer. Und also wenn das nicht voll automatisiert alles so geht, ne? Ja.
Aber das ist halt, finde ich, auch, das sind so die Gedanken, die man dann auch im Kopf hat, wenn man mit den Fingern über so ein Teil streicht und einfach dann auch so die Oberflächenunterschiede spürt zwischen dem Schwarzen und dem Überfrästen und ja, an so Kleinigkeiten wie zum Beispiel gebrochenen Kanten, dass die halt nicht scharfkantig sind, dass man sich da nicht schneiden kann und so, kann man halt dann auch merken, ob das jetzt wirklich eine hochwertige oder durchdachte Verarbeitung ist. Und das finde ich halt auch immer, das sowas spielt da halt irgendwie alles mit, wenn man solche Teile in der Hand hat. Und ich glaube, das sind alles so Faktoren, warum das einfach so wunderschön ist.
Aber wenn man das weiß, ist echt nochmal was anderes, ne? Das cool, danke fürs Mitteilen so, Carina, an der Stelle. Das war mir nicht, also mir war schon klar, dass das einfach aufwendiger in der Herstellung ist, aber das genau zu wissen mal, warum und wie und so, das finde ich sau interessant. By the way, also gerade Leute, wenn ihr über die Messe geht, dann kann man ja da mal mit so einem Auge drauf gucken. Finde ich auch sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt. Ne? Also gerade so im Hintergrund und darüber würde ich gerne mit dir mal kurz reden. Also ich habe zwei Sachen nachzubesprechen von der Messe, ja?
Ja.
Das eine ist, ich frag mal vorweg, wie fandst du die Intermod 2024? Ehemals Deutschlands größte Motorradmesse. Ist sie, also ich habe da mal mich gefragt, ist sie das noch? Ich kann euch sagen, nee, es ist sie auf jeden Fall nicht mehr.
Also ich möchte vorne wegnehmen, ich für mich, zum einen als Privatperson, zum anderen in meinem Job hatte ein mega geiles Wochenende, wirklich. Unter anderem wegen ganz, ganz vielen lieben Leuten, die ich getroffen habe, allen voran du. Ja. Spiegel. Und natürlich auch, ihr habt es vielleicht im Internet gesehen, wir haben nochmal ein cooles Motorrad vorgestellt und dementsprechend war es auch für mich beruflich super. Messetechnisch fand ich es schwierig, muss ich echt sagen. Also wir waren ja vor 2 Jahren auch schon in Köln auf der Intermod und da meine ich mich zu erinnern, hatte zumindest mal dieses Bistro im Eingangsbereich offen und da waren auch mehrere Hallen besetzt. Also diesmal Intermod 2 Hallen. Die teilweise noch nicht mal ganz voll waren. Und also grundsätzlich, ich habe auch super viele Kritiken gehört von Besuchern und ich kann das eigentlich alles nur bestätigen. Ich fand es wirklich ein dürftiges Konzept. Was ich jetzt nicht so mitbekommen habe, war das Thema Parkplatzpreise und Eintritt, wobei das halt eben mit 20 Euro Parkplatz, 20 Euro Eintritt schon echt viel zu viel Geld war für das, was
Heavy, ich oder?
War. Viel zu
Heavy, finde ich. Ja. Bis 40 Euro los und kriegst dann dieses Angebot. Ich war ja auch vorher schon auf der Intermod, ne? Und ich habe das wirklich diesen, ich möchte fast sagen, so diesen Niedergang habe ich jetzt komplett miterlebt. So, es war vor 2 Jahren deutlich mehr und es war vor allem vor 4 Jahren deutlich mehr und davor. Also, da waren vor 4 Jahren, da waren auch die Gänge, also die großen Verbindungsgänge, einfach alles voll mit und nicht nur mit Ramsch, ne, sondern was mir besonders gefehlt hat auf der Messe ist, ich sag mal erstmal was Positives, ne? Es waren wieder ein paar große Händler da, also was heißt eigentlich Hersteller da, ein paar große, und die hatten zum Teil richtig geile Stände. Das fand ich wirklich, das ist das Positive.
Also Yamaha war da vorneweg richtig krass.
Yamaha ganz, ganz insane, so, ja. Ich habe ja da am Stand, sag ich mal, gearbeitet und was die da also an Messebau gemacht haben, Junge, ne? Und also ich durfte da ja auch dann, weil ich am Stand war, immer wieder hinter die Kulissen mal gucken. Also was da so für eine Infrastruktur ist, irre. Was, also denkst du, das bauen die doch nicht für eine Messe nur hier hin? Doch, ist so, richtig krass. Auch andere Hersteller, also wirklich toll, wie die sich inszeniert haben. BMW, Suzuki, cooler Stand, Kawasaki, cooler Stand und so. Ich vergesse jetzt natürlich die Hälfte, aber was total fehlte, und das haben ja auch von euch ganz viele, also ich habe ja einige aus der Hörerschaft auch getroffen, da haben das bemängelt, bejammert, dass dieser ganze Reisesektor zum Beispiel weggebrochen ist, was für unsere Bubble ja super interessant ist, ne? Dieses ganze so, früher waren da Biker-Hotels, die Stände hatten, früher waren da Regionen, die sich da verkauft haben, so als Biker-Region und so. Das fehlt einfach alles komplett.
Auch
und
Zubehör. Also ich glaube, SW Motec war da. Aber ansonsten von Moskau über Enduristan, über alle möglichen anderen Zubehör, Gepäck, Systeme,
Lösungsanbieter, ne?
Ja.
Ja. Wunderlich hat er noch einen recht großen Stand da, das weiß ich noch. Ja. Und dann ganz, ganz viel aus China, war ganz, ganz viel da. Das will ich jetzt gar nicht so grundsätzlich verteufeln, dass das so ist und so. Also ich wette, ganz viele von uns haben viele asiatisch-chinesische Artikel so am Bike und benutzen das auch und so. Das ist gar nicht mein Problem, aber die Dominanz ist so krass und dann waren so viele Stände da, die ich nicht verstanden habe, warum die denn da waren. Also wenn da jetzt ein cooler Hersteller ist oder ein Zubehörhersteller oder so, die einfach geile Artikel machen, die kommen aus China, so what? Ist eine internationale eine Motorradmesse, eine große. Aber ich habe das manchmal einfach nicht gerafft. Ja. Da war zum Beispiel ein Stand, ein chinesischer Stand mit wie heißen diese Dinger, wo alte Leute mitfahren?
Also so Rollatoren oder halt so zu draufsetzen, gell?
Diese kleinen Mini-Autos, mit denen die, warum seid ihr auf dieser Motorradmesse, habe ich nicht verstanden.
Und was ich da einfach wahnsinnig schwierig fand, die Leute konnten teilweise nicht mal Englisch sprechen, die da waren. Also man konnte da wenig interagieren und selbst wenn man eine Frage gehabt hat, war das eher so gebrochen und gar nicht so wirklich der Austausch. Und die haben für mich auch so diese Hallen in zwei Sektoren unterteilt, weil es war dann quasi, also in unserer Halle BMW, Yamaha, größere Stände von von Herstellern, die man kennt. Ich will jetzt nicht so auf Europa, aber dann war die asiatischen Stände irgendwo dazwischen.
Ja.
Und dahinter ging es ja nochmal weiter mit den Rennsport-Trucks. Aber
die waren so abgehängt, das hat mir richtig leid getan.
Ja. Voll, da war auch nichts los. Also es stand auf dem Boden schon groß Rennsport mit Pfeilen, aber das hat man auch nur gecheckt, wenn man dann wirklich mal dahin gelaufen ist. Und es hat eben so eine Barriere gebildet, wo man dann einfach weniger noch einen Schritt weiter gemacht hat an diesen Ständen vorbei, mit denen man nicht interagieren konnte. Also das fand ich jetzt echt schwierig an der Sache.
Und gerade da bei diesen ganzen Renngeschichten und so, ne, was früher ein Grund war, nur zur Messe zu kommen, da sind ja ganz viele, das sind so diese persönlichen Sachen gewesen, ne? Da waren dann Teams da, da waren Fahrer, Fahrerinnen am Start und alles und so. Und vor allen Dingen, was ich ja immer so toll finde, da sind echte Rennmaschinen, die man sich angucken konnte, aus dem Cross-Bereich, aus dem Straßensportbereich.
Ja.
Das ist super schade. Da liefen coole hier Sequenzen, Filme und so ab, wo man gucken konnte, aber nix. Ey, dann Shows, ne? Wir haben hier im Berghast schon die Messe oft tot gesagt und dann kam irgendwie so eine kleine Wende und dann habe ich das Gefühl gehabt, boah, ihr macht Messen interaktiver, das sind vielleicht die neuen Messen, das funktioniert wieder, aber ey, nix. Also voll schade. Ich hatte gedacht, dass das viel mehr in diese Richtung geht, dass man viel mehr ausprobieren kann und so, dass es da Möglichkeiten gibt. Und dann haben sie, ich habe da mal nachgefragt, ich habe auch mit jemandem von der Messe geredet, tatsächlich haben wir in der Hörerschaft auch jemanden, der mit der Messe Köln zu tun hat und der hat mir gesagt, das ist irgendwie wegen Hallenboden, dies, das und Wetter und keine Ahnung, es geht irgendwie alles nicht. Ey, ganz ehrlich, aber ich habe mit ihm dann auch nochmal so Real Talk gemacht, ne? Und da hat er mir zugestimmt. Natürlich ginge das, wenn man das gerne möchte. Ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten, da was zu machen. Das finde ich super, super schade. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Messe entwickelt sich ganz schön weg von der Klientel, die da gucken möchte und netzwerken möchte. Und dieses mit der Sprache und so, ich hatte oft das Gefühl, da war zum Beispiel eine chinesische Firma, Name ist egal, ne, aber die hatten gefühlt so einfach so 15 Stände überall verteilt auf dem Messegelände. Immer das Gleiche, immer so, fast schon so ramschig irgendwie, so kleine Artikel und so. Und ich wusste einfach nicht, was das soll. Und dann saßen die da so hinter Scheiben und haben so miteinander getalkt. Also, ne, die chinesischen Aussteller.
Ja.
Und also, ich fühlte mich da überhaupt nicht connected zu dem, keine Ahnung. Nee, also wenn die jetzt gesagt haben zum Beispiel, ey, wir haben eloxierte Teile, die können wir super billig herstellen, die können wir individuell herstellen, keine Ahnung, dies, das und so, ne? Da hätte ich gesagt, na, mein Fetisch, schön. Aber dem war nicht so, ne? Sondern da waren dann so Billo-Blinker mal aus, wenn es mal motorradlastig war, so ausgestellt. Dann gab es so eine Vergaserbude, habe ich auch nicht ganz verstanden, was man da jetzt genau mit denen machen kann? War das für Großkunden? War das für, keine Ahnung, sind die dann auf der richtigen Messe? Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Und ich glaube, von den Endkunden war das auch so das Unverständnis. Hast du was von dieser Creator Lounge mitbekommen? Da gab es ja so eine Lounge für Content Creator, Influencer.
Wo war die denn?
Ich glaube, die war in der anderen Halle, also nicht in der wir waren, aber
da, wo es Essen war und so?
Ich glaube schon.
Es gab übrigens nur zwei Hallen, Leute. Mhm. Es gab nur zwei Hallen. Genau. Das ist echt wenig, ja. Das war immer acht.
Und dazwischen, also was ich auch so ein bisschen wild fand, es wurde so als 125er Boulevard beschrieben. Das war halt im Eingangsbereich irgendwie so ein Teppich mit ein paar kleinen Motorrädern um die 125 Kubik. Also, ja, war jetzt irgendwie...
Warst du da mal bei der Lounge? Nee, warst du auch nicht?
Nee, ich habe es im Nachhinein mitbekommen über ein paar Kritiken auch auf Instagram, dass das eigentlich so für die ein oder andere Creatorin ganz cool war und dass sie das gut fand und so. Ja. Ist aber halt so der Punkt, ich habe es nicht bemerkt, ich wusste nicht, wo das ist. Ich war auch nicht da, deswegen kann ich da jetzt auch nicht viel dazu sagen.
Aber, Creator, ja, ne? Creator. Da müssen wir drüber reden. Also ich, ist das erste Mal, dass ich das so wahrgenommen habe, ne? Also wir sind ja auch Creator, ne? Wir createn ja gerade einen Podcast und so. Aber ich sag dir, wie es ist, weder ich noch du haben mit diesem Game was zu tun. Nee. Das ist, also was da passiert ist. Ich habe das noch, also vielleicht bin ich auch, da habe ich kein Auge dafür oder bin dann doch zu wenig auf solche, aber ich bin ja schon auf Messen und so, auf den großen Messen immer unterwegs, aber ich habe das noch nie so wahrgenommen, dass diese großen Influencer und Creator und so, die, ich habe das auch immer, wenn ich einen gesehen habe, habe ich auch mal geschaut, so wie viel Follower haben die denn, wie groß sind die denn, ne? Das sind teilweise krasse Dimensionen auf jeden Fall, gerade so im Bereich Instagram, aber auch YouTube. Also weil ich weiß das ja, weil ich ja auch mit jungen Leuten arbeite, ich weiß ja, dass das krass ankommt, also gerade dieser ganze große Bereich Supermoto in Verbindung mit GoPro-Kamera und Vlog und so, sowas kommt richtig gut an, also für die älteren Semester da draußen wie mich, das bedeutet, ich erzähle, während ich Motorrad fahre, irgendwie Sachen an meine Zuhörer oder schafft oder Zuseherschaft und erlebe witzige Abenteuer, zum Beispiel, wenn ich durch die Großstadt fahre und mache viele Wheelies und sowas. So. Ich finde es grundsätzlich cool, so da hat sich so ein Underground gebildet oder nee, so eine Szene gebildet, die einen Impact hat, die übrigens auch die jungen Leute wieder zum Motorrad führt. Das finde ich also total cool. Aber dass das dann offensichtlich dazu führt, dass die sagen, ich möchte nicht erkannt werden und deswegen behalte ich meine Lederkombi an und meinen Helm mit schwarzem Visier oder nein, teilweise auch mit Sturmhaube einfach und so und renne so komplett tagelang über die Messe, das verstehe ich einfach nicht. Also das ist eins der wenigen Dinge, wo ich sagen muss, ich versuche ja da immer fresh dran zu bleiben an den Trends, aber da, also da sehe ich uns nicht, Carini. Da sehe ich uns im Frühjahr nicht auf den Messen so.
Absolut. Abgesehen davon, dass wir viel zu gern mit Leuten quatschen und eigentlich viel zu schön sind, um den ganzen Tag mit Sturmhaube rumzulaufen.
Auf jeden Fall, zumindest die Hälfte von uns.
Ja, du nicht.
Süß.
Nein, aber ich kann das auch gar nicht so richtig verstehen. Und ich habe auch von Besuchern mitbekommen, dass sie das einfach irgendwie auch beängstigend, gruselig und irgendwie befremdlich finden. Also hat leicht sowas von dieser Corona-Zeit, wo jeder sein Gesicht vermummt hat.
Ja. Stimmt,
und dann denke ich mir, dann setzt doch gleich eine Corona-Maske auf, dann habt ihr wenigstens den Kopf frei und müsst nicht so schwitzen unter diesem Ding. Aber also das hat sich auch irgendwie meiner geistigen Kapazitäten entzogen.
Aber also ich weiß das gar nicht ganz genau. Es hat damit zu tun, dass die wollen nicht erkannt werden. Es ist kein Stilmittel in dem Sinne, sondern es hat damit zu tun, die wollen inkognito bleiben. Weil die nicht berühmt werden wollen. Das ist auch cool.
Vor allem, das ist so eine Ambivalenz zwischen, ich bin Fame und ich will, dass ihr mich ansprecht und erkennt, aber gleichzeitig verhülle ich mein Gesicht, weil ich ja nicht erkannt werden will. Weil das Einfachste wäre ja einfach ohne Maske oder ohne Vermummung dann über eine Messe zu gehen, weil dann erkennt dich ja wirklich keiner. Aber dann weiß natürlich auch keiner, wer du bist. Also spricht dich auch keiner an, also ist kein Fame da. Und das ist so dieses Thema, wo ich mir denke, boah, ist irgendwie inkonsequent. Aber vielleicht hört hier auch jemand zu, der das so gemacht hat. Erklärt uns das bitte. Also ich würde wirklich... Auch no front und alles, ich würde es wirklich total gern verstehen oder aus der Perspektive erklärt bekommen, weil es erschließt sich mir nicht.
Und es waren wirklich viele. Ja. Also es gibt nur diese eine Möglichkeit und oder die andere, dass das mit legal, illegal zu tun hat, weil da Dinge passieren in diesen Videos, die... Ja. Aber da denke ich mir auch so, Karin, ich meine, man sieht ja die Motorräder schon immer und so, man kann das schon ja irgendwie tun. Also wenn, nehmen wir mal an, du machst da jetzt wirklich krasses Zeug, was man nicht machen darf und so. Das wäre jetzt ja nicht so eine heftige Polizeiermittlungsarbeit zu sagen, okay, das ist ein sehr besonderes Motorrad, gerade mit der Folierung, dies, das.
Ja.
Und der fährt offensichtlich dreimal die Woche fährt er hier am Brandenburger Tor vorbei. Ja, dann stellen wir uns da mal hin und catchen den mal, wissen wir auch, wer das ist. Also so richtig kann ich mir das auch nicht vorstellen. dass die jetzt so anonym bleiben wollen.
Nee, verstehe ich. Verstehe
einfach nur cringe. Und es, wie du sagst, Corona, ich finde auch tatsächlich, man hat ja so durch Sozialisation hat man ja so ein bisschen dieses Vermummungsding eingebaut, dass man irgendwie weiß, das macht man irgendwie nicht. Also wenn ich hier als Ninja verkleide durch den Bremer Bahnhof gehe, da gehen wir davon aus, dass ich da nicht so weit komme, sondern dass ich da auch rausgecatcht werde und gefragt werde, was genau ist eigentlich Ihr Plan mit dieser Kostümierung? Genau. Ne? Und wir haben ja wirklich Vermummungsverbot an öffentlichen Plätzen und so. Und ich wette, da darf sich auch nicht jeder vermummen. Die haben sicherlich von der Messe so ein Agreement, so ein Abkommen. Ja, ihr dürft es machen, weil ihr große Creator seid und so, ne? Weil,
das wäre auch weil, spannend, ja.
Ja, es fühlt sich, wie du sagst, es fühlt sich auch nicht nur so aus Corona-Erinnerungen, auch so irgendwie so komisch, gruselig ein bisschen an. Mhm. Und dann haben die auch immer, ne, so eine Entourage mit dabei. Ja. Die sind dann oft aber nicht vermummt, ne, und summen so wie so ein Bienenschwarm immer darum und machen natürlich dann auch Fotos und Aufnahmen und so. Crazy, Leute. Und dann auch ganz oft, ne, also ich mache mich wirklich nicht lustig, Leute, ich war einfach fasziniert von diesem Phänomen, ja. Auch ganz oft mit so Trainingsanzügen an, so super cozy und super lazy so am Start, ja. Aber mit dem Helm, also es war wirklich komisch. Dann fand ich ja sogar die komplette Kombi mit Helm und also mit Lederkombi, fand ich ja noch ein bisschen authentischer irgendwie an der Stelle, ja.
Aber gut,
und
vielleicht sind manche Creator ja auch genau diejenigen, die dann in Sportklamotten Motorrad fahren. Also so die Mädels
dann
super enge Oberteile und super enge Leggings und die Boys halt in Trainingsanzügen.
Aber mit denen habe ich ja mal ein bisschen Mitleid, ne? Wenn die dann gerade auf diesen Sportmaschinen, wo ja so ein Bierdeckelsitz nur hinten drauf ist, so im Prinzip von der Größenordnung, wenn die dann da mit ihren wirklich teilweise Hotpants und so drauf sitzen, ne? Ja. Das ist natürlich ein guter Klick, sage ich mal, im Internet. Aber hui, da darf auch nichts schiefgehen, ne? Sag ich mal so.
Mir wird da immer so ganz, ganz leicht schlecht, wenn ich sowas sehe. Einfach, weil ich mir vorstelle, mein Gott, diese schönen Beine werden eventuell, wenn sie es schmeißt, halt einfach nie wieder so aussehen. Und
nee.
Das sind so, da kriege ich leichte Schauer über den Rücken und das kann ich mir echt nicht gut angucken. Aber gut,
schön, das ist unsere erste Boomer-Folge, die wir hier aufnehmen.
Ja, jetzt sind wir offiziell alt.
Aber ich musste da mit dir nochmal drüber reden und mit euch da draußen. Das ist echt hängen geblieben. Also ich war erst ab Freitag auf der Messe, so die ging ja Donnerstag schon los. Und da, als ich dann am Stand war und so, da sagten meine Leute, die mit am Stand waren, auch so, als ich also offensichtlich ein bisschen schockiert war von dem Phänomen, da sagten die schon so zu mir, das geht seit gestern so und das ist so und das Welcome to the New World so ungefähr, ne? Ja.
Genau.
Aber eine Rückfrage kurz, Kringi. Ich zum Beispiel der BMW Stand so, der hatte ja, ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so war, der hatte ja oder BMW hat ja ganz offiziell auch große Influencer geladen, die dann auch so eine Art Autogrammstunden so da waren, ne? Zum Beispiel den Kuvelu. Ja. Den habe ich auch schon öfter geguckt, den finde ich auch ganz witzig eigentlich. Aber das ist jetzt nicht so meine Bubble, aber ich finde ihn ganz witzig. Aber was ich sagen will ist, der war ja nicht vermummt, ne?
Nee.
Obwohl das ja einer der größten ist. Das ergibt das denn Sinn dann?
Also ich glaube, ohne ihn jetzt wirklich gut zu kennen, der hatte am Anfang ja auch nur Content kreiert mit Helm oder halt mit Vermummung, hatte aber dann sein großes Face-Reveal vor, ich weiß nicht wann. Ich glaube, es ist jetzt auch schon über 2 Jahre her, weil er war, glaube ich, vor 2 Jahren nämlich auch schon mit dabei und da hat er sich quasi dann mal offiziell enthüllt und seitdem kennt man ihn auch und seitdem läuft er auch nicht mehr vermummt rum, glaube ich.
Ich hätte mir den ganz anders vorgestellt. Der sah ganz sympathisch aus, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre, weiß ich auch nicht, ich habe irgendwie was anderes erwartet, aber war ganz positiv überrascht so.
Ja, im Endeffekt.
Kubelu, wenn du hier zuhörst, ja?
Ja, schreib uns mal.
Und davon gehe ich aus, ne? Shoutouts an dich. Kannst du dich vielleicht mal melden und dazu was sagen zu dieser Aktion?
Das wäre
schön.
Aber es war auch die Hölle los. Also als er dann am Stand war, war dann echt eine lange Schlange mit Leuten, die sich da angestellt haben, um Bilder mit ihm zu machen, um sich mit ihm zu unterhalten. Und ich habe das so ein bisschen beobachtet und er war da auf jeden Fall voll im Game und voll in Interaktion. Und man hat auch einfach gesehen, er hatte da mega Spaß dran, sich mit den Leuten zu unterhalten, die ihm da folgen. Und das war jetzt dann wieder eine schöne Seite dieser ganzen Geschichte, weil es ist ja auch wertschätzend, wenn man mit seiner Community gut umgeht. Und von daher fand ich das eine coole Sache.
Den Eindruck hatte ich voll und ganz, ehrlich gesagt, ja, total.
Ich wollte dieses Messethema gerne noch mit ein paar Optimierungsvorschlägen bestücken, weil ich ich habe das auch wahrscheinlich das ganze Wochenende die ganze Zeit gesagt und es hört sich wahrscheinlich an, als wäre ich ultra verfressen, was auch der Fall ist manchmal. Aber
du hast es echt oft gesagt, ja, das war ein Thema für dich.
Ich war super enttäuscht über die Verpflegung auf der Messe, weil es gab halt in einer Halle, in einer Ecke irgendwie ein paar Foodtrucks. Das war, ich glaube, so qualitativ irgendwie okay. Messepreise halt super teuer, aber in Ordnung. Aber bei uns in der Halle gab es halt einfach gar nichts. Und ich hätte mir einfach gerne zwischendurch mal vielleicht eine Breze oder ein Eis oder einfach nur irgendwie ein Getränk oder sowas geholt.
Ja.
Und ich glaube, so ging es vielen Leuten, beziehungsweise dadurch, dass die Messe so klein war und die Preise einfach so teuer, war einfach auch gar nichts geboten, um die Leute länger auf der Messe zu halten. Also es war jetzt kein Konzept, wo man sagt, ach, ich gehe jetzt hier noch was essen, was trinken, setze mich da gemütlich hin, gucke mir noch eine Show an und bin dann einfach über mehrere Stunden auf der Messe. Sondern viele haben halt gesagt, boah, ich bin jetzt durch, in 2 Stunden hat irgendwie ausgereicht und jetzt habe ich Hunger und Durst, jetzt fahre ich aber wieder, weil hier ist nichts weiter geboten. Und das spielt so Hand in Hand auch mit den Shows, aber ich kenne es halt von den italienischen Messen, da holt man sich dann irgendwie ein Bierchen oder ein Wasser oder was auch immer.
Ja, was du da skizziert hast, liebe Karin, du warst ja vorher auf der EICMA in Mailand, ne? Was du da skizziert hast, da habe ich aber gedacht, die Italiener wissen aber, also was Kulinarik angeht, da wissen die aber auch, wie es geht, ne?
Absolut. Aber da, wie gesagt, da kannst du dich halt irgendwo hinsetzen, kannst dir was zu essen, zu trinken holen, kannst dir eine Freestyle-Show anschauen oder irgendwelchen Kiddies zuschauen, wie sie auf Elektro-Trailern ausprobieren, die ersten Schritte und Meter zu fahren. Und hast einfach so ein bisschen Entertainment dabei. Und das war jetzt einfach komplett gar nicht geboten in meinen Augen.
Und liebe Messe Köln, ja, wir wollen ja nicht alles geschenkt haben. Darum geht's. Wir hätten ja das bezahlt. So, ich will damit sagen, ihr habt euch da auch was durch die Lappen gehen lassen, Leute. Also man hätte da einfach auch viel mehr Geld verdienen können. Ne? So, versteht. Als ich das letzte Mal in Köln war zum Beispiel, wurde ich begrüßt von Claudio, der übrigens leider krank war. Sonst hätten wir den auch getroffen.
Gute Besserung.
Der wohnt ja gar nicht so. Ja, ich hoffe, dass der wieder gesund ist jetzt. Jedenfalls. Von dem wurde ich begrüßt mit einem unfassbar guten Kaffee. Da waren da so ein extra so ein Kaffeemobilstand mit den geilsten Espressomaschinen, hast du nicht gesehen und so. Ey, sowas, Leute, ne? Oder wie du sagst, so ein richtig geiler Brezelstand und so. Oder wenigstens überhaupt irgendein Stand.
Ja, irgendwie so. Und wo man halt einfach mal sagen kann, hey, oder wenn man jetzt jemanden trifft und sagt, hey, komm, lass uns kurz einen Kaffee trinken gehen, ein bisschen ratschen, dann ging das halt einfach nicht. Und das ist so ein bisschen diese Gemütlichkeit ist mir da abgegangen. Und wie gesagt, vielleicht bin ich auch verwöhnt, muss ich auch dazu sagen und zugeben. Aber ich glaube, das wäre ein großes Optimierungspotenzial, dass man einfach die Leute länger auf dieser Messe hält und denen auch ein bisschen was bietet, wo man dann auch sagen kann, hey, da hinten kannst du ja auch mal ein Rennvideo angucken oder vielleicht eine Viertelstunde ein Video, wie geht's in so einer Superbike-Box zu? Weil was passiert vor einem Rennen? Und wenn du dann währenddessen irgendwie einen Kaffee und ein Croissant hast, fühlt sich das einfach viel entspannter an, als wenn du da sitzt und dir denkst, boah, eigentlich habe ich Hunger und eigentlich will ich wieder gehen.
By the way, magische Dinge, die auf der Messe passiert sind. Ne? Ich war ja bei Yamaha und da gab es die angeschlossen an diesen eh schon riesigen Messestand gab es die Monster Lounge. Ja, also die haben ja so eine in manchen Bereichen so eine Kooperation offensichtlich mit Monster Energy Drinks, ne? Und da gab es den berühmten magischen Kühlschrank. Der wurde einfach nicht leer. Also das war ja Wahnsinn. Es gab da einen riesigen Monster-Kühlschrank und der wurde nicht leer. Wenn man nett gefragt hat, konnte man sich da kostenlosen Monster Energy nehmen. Das ist ja auch immer ein halber Liter Energy, ne? Und das wurde sofort von hinten nachgestellt und das fand ich so faszinierend, was da rausging.
Total.
Und alle in meiner Umgebung hatten immer Monster Energy. Keine bezahlte Werbung, Leute, leider nicht. am Start, irre, ne? Und noch ein ganz liebes Dankeschön auch an Yamaha, denn das Catering war mega gut, Leute. Also da gab es richtig gutes Essen, wo ich dann auch ans Buffet durfte. Super nice. Aber ansonsten, wie gesagt, ey, man, das hätte man erstmal, überleg mal, man hätte zum Beispiel, ich mag ja diese ganze Kölner Kulinarik auch voll gerne, ne? Und ey, sowas hätte man doch da machen können. Die Leute hätten da auch richtig, glaube ich, richtig Geld für ausgegeben. Zum Beispiel hier, wenn in Hamburg Messe ist, die ist ja nochmal deutlich kleiner. Aber was die schon machen ist, da gibt es dann geile kulinarische Stände mit hier so norddeutschem Kram.
Cool.
Ja, zum Beispiel, genau. Oder hier ist ja so Grünkohl, ist ja voll angesagt. Sowas gibt es da zum Beispiel.
Oh, das
und
ist
so,
ja
ne?
mega. Muss ich doch hin.
Ja.
Bist du auf der HMT?
Wahrscheinlich schon.
Cool.
Ja. Ich bin auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, ich bin auf jeden Fall in Dortmund.
Okay.
Auf der Messe.
Sehr schön. Ja, ja, ich plane gerade so ein bisschen die Messebesuche des nächsten Jahres und ja, muss ich mir mal überlegen. Mhm. Aber cool.
Sag mal, warst du nicht letztes Jahr, kurze Frage, warst du nicht letztes Jahr auf dieser Custom-Messe? Ja, ne?
Ja, genau. Da war ich leider dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr. Ja.
Weil mir nämlich mehrere aus der Hörerschaft geschrieben haben, dass das eine ganz tolle Messe weiterhin ist,
ja,
die sich sehr lohnt.
Die finde ich ja auch cool. Das ist halt was komplett anderes, was zum Beispiel auch ein Aspekt wäre, der Intermod, glaube ich, nicht schaden könnte. Einfach so ein bisschen so eine Custom-Ecke zu machen. Mhm. Auch eben mit Teilen, mit Umbaumaßnahmen, Umbaumöglichkeiten und so weiter und so fort. Genau, weil die Custom Bike Show in Bad Salzuflen dreht sich ja hauptsächlich um Custom Bikes. Und das ist halt auch immer ein schöner Aspekt, was man eigentlich aus den Serienmotorrädern alles machen kann.
München, Köln, Hamburg, Bad Salzuflen.
Ja.
Die großen Messezentren Deutschlands.
Also Bad Salzuflen ist wirklich am Arsch der Heide. Aber es ist ein schönes, nettes, kleines Örtchen und die Messe ist großartig.
Ja, liebe Grüße an unsere Hörerschaft aus Bad Salzuflen.
Es ist schön bei euch.
Aber ein Name ist nicht sexy, sag ich, wie es ist. Ja.
Es hat auch sehr viel Fehlerpotenzial in der Aussprache.
Ich dachte mal, also ich kenne den Ort, ich war da auch schon, ne? Ich dachte mal, es heißt Bad Salzuflen, aber es heißt Uflen, heißt es, ne? Ja. Das ist so wie Kastrop Rauxeln. Das ist auch richtig so ein geiler Name, Leute.
Da frage ich mich immer, wer denkt sich denn solche Namen aus? Wie sind die zustande gekommen? Wie entstand Kastrop Rauxel?
Wo war ich denn die Tage, wo auch so lustige Ortsnamen waren? Mit Xabraxen und so. Also wo ich dachte, das ist doch aus einem Fantasy-Roman.
Das ist doch diesen Raben, der Abraxas heißt.
Ja, so hieß es. Wo war ich denn? Ich weiß es gerade nicht mehr. Da habe ich auch auf die Ortsschilder geguckt und gedacht, das ist ja witzig, Leute. Ja, was ist das für eine geile Ecke Deutschland hier? Aber ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Meldet euch mal, liebe Abraxer.
Genau.
Und wie geht's euch denn?
Und mein Highlight-Ort jedes Mal, wenn ich die A9 Richtung Norden fahre, ist Lederhose. irgendwo. Ich meine, der ist alt, aber irgendwie immer wieder witzig.
Dein Stück Bayern.
Mein Stück Bayern in Thüringen ist es, glaube ich. Oder in Niedersachsen. Thüringen. Ich weiß es nicht. Nee.
Das weiß ich auch nicht.
Ach, was weiß ich.
Sachsen-Anhalt.
Ich bin sehr schlecht.
Irgendein Bundesland wird es sein.
Ja, irgendwo, wo man durchfährt, das nicht Bayern ist. Okay, jetzt habe ich mich geoutet. Ich bin echt so ein Idiot.
Geografie ist halt auch nicht meins. Aber ich stehe dazu. Ich tue nicht so, als ob. Ne, das ist halt auch wichtig, ja.
So.
Ja, du. noch ein paar letzte Worte zur Messe. Also toll auf jeden Fall. Ich möchte noch was Positives sagen. Toll auf jeden Fall, hast du schon angemerkt. Die Menschen, mit denen man spricht, die man kennenlernt, die man wieder trifft und so. Das war wirklich, wirklich toll. Ich habe den Wolf getroffen, mit dem ich einen Podcast erst aufgenommen hatte und so. Das war richtig toll. Liebe Grüße an dich. Du bist ja auch Hörer jetzt, wie ich mitbekommen habe oder schon länger. Richtig lieb. Und viele andere noch, bevor ich jetzt den vergesse.
Ja,
viele andere, auch viele, wie gesagt, die ich schon lange kenne, so aus der Hörerschaft sind und so, das ist richtig toll, die meinen, wieder einen Arm zu nehmen, mal Hallo zu sagen und so. Und es sind auch Leute unseretwegen gekommen, das fand ich auch richtig süß. Ich bin eigentlich hier, um euch zu treffen. Wie süß war das?
Das hat mich echt auch umgehauen, muss ich sagen.
Ja.
Sogar ein kleines Geschenk haben wir bekommen. Es ist zerstörungsfrei angekommen.
Ja,
das können wir im nächsten Podcast, wenn wir nicht in der Früh um 8:30 aufnehmen, mal.
Wir haben auch Kritik bekommen für den Podcast, ja. Wir haben Kritik bekommen, dass wir kein Bier mehr trinken.
Stimmt, ja. Das wurde auch gleich unterbunden mit einem Biergeschenk.
Genau. Ja, und heute trinken wir wieder kein Bier. Aber Leute, es ist noch vor 10.
Also guter Neujahrsvorsatz für die erste Folge 25. Wir nehmen wieder abends auf. Ich habe dir nämlich ja auch noch mal ein Päckchen geschickt. Also wir haben jetzt wieder genug.
Ich weiß, ey. Vielen lieben Dank dafür. Ja, aber auch da sind wir noch nicht zugekommen. Ne? Aber du hast mir schon gesagt, es gibt zu den ganzen Sachen Geschichten.
Die erzähle ich dir dann, wenn wir trinken und aufnehmen.
Das sind schöne Aussichten. So wie früher, die guten alten Zeiten, ey, als wir noch ein Bier-Podcast waren und nicht so ein Boomer-Podcast hier, die nicht mehr verstehen, wie die Welt funktioniert, Leute. Ihr kleinen vermummten Mäuse da draußen.
Ja, ich knuddel einfach Leute viel zu gerne. Ich würde das gar nicht aushalten, ganz ehrlich.
Ja. Gut, so viel zur Messe Köln, ne? Ich bin ja nicht, bekanntermaßen jetzt nicht so ein krasser Fan der Stadt Köln, ehrlich gesagt. Es geht so, liebe Kölner. Aber ich mag euch trotzdem. Ich weiß ja, dass hier Leute zuhören, die aus Köln kommen, die mir auch geschrieben haben, die leider auch nicht konnten, an dem Wochenende mich zu treffen. Aber ich mag euch Kölner richtig gerne. Das will ich mal sagen. Ich mag euch richtig. Ich finde, ihr seid ein ganz toller Schlagmensch. Und ich finde das Essen auch richtig geil. Wir waren ja auch essen zusammen abends und so. Wir haben wieder richtig geil Kölsch gegessen. Wie heißt das nochmal?
Himmel und Erd.
Himmel und Erd haben wir gegessen. Das ist also, wenn man erzählt, was das ist, dann klingt es nicht lecker. Mhm. Aber es ist lecker, ich sag's euch.
Ja.
Das ist, ich glaube, war das Blutwurst? Das
genau,
das
war Kartoffelbrei, Blutwurst,
Gott.
Gebratene Zwiebeln und Apfelmus.
Das klingt so, als würde man die Reste vom Buffet nochmal zu einem Gericht zusammenstellen.
Genau,
das aber das püriert. Ist, wird so. Also, es schmeckt wirklich gut. Es schmeckt wirklich gut,
ja,
so mit diesen Zwiebeln
lecker.
Und so. Ist wirklich lecker.
Clever.
Ja, was man das alles essen kann.
Nee.
Und das Bier, naja, gut, liebe Kölner, das ist halt euer Bier, ne? Das ist halt so.
Aber man muss auch sagen, ich finde das, also es erschließt sich irgendwie auch mit diesen kleinen Gläsern, weil wenn man das wirklich aus den Kölschgläsern trinkt, dann kann man, dann
ja,
ist es gut süffig. Also
ja,
das ist schon gut.
Ja. Ja, und man muss den Trick erstmal raus haben, dass man einen Kranz bestellen kann, dass du gleich, also so 10 kriegst du, ich weiß nicht, wie viele drauf sind, so. Dann
also
ergibt das auch
da
Sinn.
Noch ein bisschen dran arbeiten.
Dann kann man auch mit Bajuwaren da mal weggehen, wenn man das verstanden hat. Naja, so.
Oh Mann.
Dann haben wir da auch einen Haken hinter, das ist doch schön. Ja. Dann gucken wir jetzt nach vorne, nach Weihnachten.
Ja.
Das ist doch schön, paar Tage vielleicht Ruhe.
Ja.
So, ein paar Tage mal alles ein bisschen runterfahren. Ich wünsche auf jeden Fall euch da draußen, dass ihr schöne Geschenke bekommt, dass ihr liebe Leute um euch habt und vielleicht ja auch das eine oder andere eloxierte Teil unterm Tannenbaum liegen habt. Das würde mich besonders freuen. Schickt doch mal ein Foto.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht in meiner Eloxi-Fetischgruppe.
Vielleicht gibt es ja auch Leute, die eloxierten Aluminium-Schmuck am Weihnachtsbaum hängen haben.
Oh Gott.
Also
das ist ja,
das wäre noch so, für den Fall, dass ich irgendwann mal einen Weihnachtsbaum habe, ist das auf jeden Fall das Go-To. Das Ziel.
Was eine Marktlücke, ey.
Nein.
Was eine Marktlücke. Wirklich. Ja, finde ich eine ganz tolle Idee. Mein Kettenblatt ist zu schwer. Da bricht der Baum ab.
Das ist der Stern oben. Der macht dann zwar, der Baum macht dann halt einmal so ein.
Und wenn du es abnimmst, macht es dieses Boing, 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 Boing. die ganze Nadel liegen dann überall. So ist das. Ja, das wünsche euch ganz tolle Weihnachten. Wir hören uns nochmal vor Silvester auf jeden Fall und macht euch bitte alle bereit für das krasseste Dakar-Ding. Ne? Diese Woche, vor ein paar Tagen kam jetzt schon was raus mit Tobi, kurz vor Dakar, und macht euch bereit für das krasseste Dakar-Ding aller Zeiten hier im Podcast. Wir haben da wirklich, also insbesondere mein Kollege Grissi hat da so, also der feuert so hart ab, der brennt alles nieder dieses Mal. wir haben jeden Tag haben wir eine Schalte. Wir haben, Achtung, halt euch fest, wir haben Live-Schalten nach Saudi-Arabien, in die Wüste, ins Camp.
Krass.
Das habt ihr hier, Leute. Und wir haben, boah, ich glaube, jeden zweiten Tag ein Interview. Also wirklich insane.
Wahnsinn.
Falls ihr noch keinen Bock habt auf dieses Dakar-Ding, dann kriegt ihr das, wenn ihr das jetzt hört. Ja.
Lasst euch inspirieren und anstecken. Also es ist wirklich, und da auch mal von also vorab quasi großes Lob an den Chrissy, weil es gibt wenig Menschen, die so leidenschaftlich unterwegs sind wie er. Und der, wie du schon sagst, er fackelt immer alles ab. Und es war die letzten Jahre schon geil. Und ich glaube auch, das wird noch einfach, er wird noch mal eine Schippe draufgeben. Also Chrissy, ich freue mich.
Ja. Kenny, und wir werden bestimmt privat nochmal kurz schreiben und so und schöne Weihnachten wünschen. Ich wünsche dir aber hier vor allen Leuten nochmal schon mal ganz, ganz tolle Weihnachten, ganz, ganz tolle Silvester.
Ganz viel Spaß beim Umbauen, ganz viel Spaß mit deiner neuen Maus.
Dankeschön.
Und erhol dich gut.
Ja, da kriegst du auf jeden Fall mal ein Bild. So.
Ja,
und ich, und ganz tolle Silvester und feiert schön, böllert schön oder nicht, je nachdem, was euch Spaß macht.
Kommt auf jeden Fall gut und glücklich und gesund ins neue Jahr, und dann hören wir uns auch wieder im neuen Jahr mit.
Wir hören uns. 2025, mich fragt ja keiner. Das war schön. Schön sauber bleiben. Tschüss.
Viele Fragen, viele Fragen und so viel zu sagen. So viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen. Keine Zeit, mich zu benehmen. Schreitet so gern zur Tat, gebt ihr so gern einen Rat. Solltet euch was schämen, aber mich fragt ja keiner.